dass es in den Regionen, wo solche Großinvestoren, die ja auch gut gefüllte Kassen oft haben, dann niederlassen, dass es da erstmal zu einem Anstieg von Landpreisen kommt. Das ist aber auch schon ein Trend, der sozusagen so ein Stück weit unabhängig in vielen Weltregionen nachzuvollziehen ist. Es gibt aber Weltregionen, wo das dann sozusagen wirklich nochmal signifikant nach oben geht, dadurch, dass da so ausländische Investoren reinkommen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Hier bei uns an der Theke sitzen immer wieder ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften. Wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über ihre Perspektive auf aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Für die heutige Schicht übergebe ich den Tresen jetzt an Felix und Martin.
Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Martin und Stefan. Schön, dass ihr da seid. Stefan, was trinkst du denn am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist?
Also mittlerweile tatsächlich ein alkoholfreies Weizen oder ein anderes gutes alkoholfreies Bier, meist nicht aus dem Norden.
Sehr diplomatisch. Sehr gut, dann hole ich uns mal drei alkoholfreie Hefeweizen und sag Prost. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo Stefan. Ich darf dich kurz vorstellen. Du hast in Wirtschaftsgeografie an der Uni Frankfurt promoviert und bist seit 2019 Professor für Wirtschaftsgeografie an der Uni Bayreuth. In deiner Forschung beschäftigst du dich vor allem mit theoretisch und empirisch fundierter Wirtschaftsgeografie, der Globalisierung und Entwicklung und du stützt dich dabei vor allem auf Erkenntnisse aus der heterodoxen Ökonomie, der politischen Ökologie sowie post- und dekolonialer Forschung.
Und heute möchten wir mit dir über Finanzialisierung von Land und Landwirtschaft sprechen. Du hast hierzu ein Buch geschrieben, über das wir sehr gerne mit dir sprechen wollen. In dem Buch geht es darum, warum die Finanzialisierung so stark zugenommen hat und was es auch für Folgen mit sich bringt. Mhm. Im zweiten Teil wollen wir über ein Paper sprechen, in dem du dir ein Beispiel in Ghana anschaust und beschreibst, was für Auswirkungen Investitionen in die Landwirtschaft haben können. Noch als kurzer Hinweis für unsere Hörerinnen, wir haben schon in zwei früheren Folgen über Finanzialisierung gesprochen. Einmal in Folge 45 mit Anina Kaltenbrunner über Finanzialisierung im Allgemeinen und in Folge 68 mit Hanna Hasenberger über die Finanzialisierung von Kommunen.
Genau, damit starten wir dann jetzt in die Folge. Wie Felix gerade schon meinte, hast du 2020 ein Buch geschrieben, was den Titel trägt Farming as a Financial Asset. Über das möchten wir jetzt mit dir sprechen. Mhm. Und wie der Titel schon sagt, geht es um die Finanzialisierung der Landwirtschaft. Gleich am Anfang beschreibst du darin, dass es vor allem seit der Finanz- und Lebensmittelpreiskrise 2007, 2008 einen sehr starken Anstieg der Finanzinvestitionen in Ackerland und landwirtschaftliche Produktion gab. Und wir wollen heute genau darüber sprechen, warum das so ist und vor allem auch, was das für Folgen hat. Jetzt vielleicht aber erstmal ganz grundsätzlich zum Verständnis und zum Einstieg. Was bedeutet denn Finanzialisierung von Landwirtschaft? Also wie wird Landwirtschaft konkret zur Finanzanlage und was ist die Idee oder das Ziel dahinter?
Ja, also vielleicht nochmal kurz zum Finanzialisierungsbegriff. Da gibt es natürlich unterschiedliche Definitionen. Eine von Epstein, einem kanadischen Ökonomen, die immer wieder auftaucht, die heißt so frei formuliert, Finanzialisierung beschreibt die zunehmende Ausweitung von Finanzmarktaktivitäten, Finanzmarktlogiken, Finanzmarktnarrativen, Finanzmarktkennziffern, also sozusagen auch Indikatoren, die sozusagen für Finanzmärkte und Investitionen dann relevant werden und drückt sich sozusagen im Ergebnis in einem veränderten Verhältnis zwischen der Macht des Finanzsektors und der sogenannten Realwirtschaft aus. Mhm. Dass der Finanzsektor eben nicht mehr nur Kredite gibt, die dann zurückgezahlt werden müssen und dann idealerweise in produktive Investitionen fließen und irgendwie alle halbwegs gut damit leben können, sondern dass sozusagen der Finanzsektor zunehmend extraktiv fungiert und aus der Realwirtschaft, ich sage immer so genannt, weil letzten Endes sind sie ja beide Teile der gleichen Realität, aber aus der Realwirtschaft dann Gewinne, Mehrwert, wie immer man das jetzt bezeichnen würde, abgeschöpft wird und das dann oft über Investitionsketten, wo also ganz viele Glieder erstmal auch dann verdienen wollen mit Gebühren und so weiter, umverteilt wird in Form von Dividenden, in Form von Einkommensströmen und auch in Form von einer Asset-Price-Aufwertung, die dann vielleicht, wenn man dieses Asset über einen längeren Zeitraum gehalten hat und dann veräußert, dann auch realisiert werden kann und an die Investoren weitergegeben wird, wenn das ganze Asset verkauft wird. Und da sind wir schon beim nächsten Begriff, nämlich Assetisierung. Leute, die sozusagen stärker mit dem Begriff arbeiten, um nochmal sozusagen den Punkt zu machen, natürlich kann auch die Ausweitung einer reinen Schuldenökonomie eine Finanzialisierung darstellen. Aber Assetisierung meint nochmal spezieller, dass wirklich sozusagen Investoren Anteile, Eigentumsanteile an, ob das jetzt Aktien oder Betriebe sind, wo man sich dann eher über Private Equity oder so einkauft, erwerben und man sozusagen hofft, dass dieses Asset dann nicht nur Erträge erwirtschaftet, sondern sich auch Gewinn bringt, in der Zukunft wieder verkaufen lässt.
Du nutzt ja in dem Buch den Begriff Farming, also quasi Landwirtschaft und nicht Land. Es geht also in diesem Fall mehr als um das Aufkaufen von Land, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, also Land ist sicherlich das, was sozusagen am meisten Impact hatte in den NGO-Debates, in den öffentlichen Debates, aber eben auch in der wissenschaftlichen Debatte. Und ich habe relativ festgestellt, dass aus InvestorInnensicht, aber eben auch aus der Sicht von Leuten, die sich stärker historisch, wissenschaftlich mit der Sache beschäftigen, man das eigentlich viel, viel weiter denken muss. Und Land ist nur eine Investitionsmöglichkeit in diesem Universum. Also das ist so ein Begriff aus der Investmentbranche. Da gibt's viele andere Möglichkeiten zu investieren. Vielleicht die große Unterteilung, die man machen muss, ist private und öffentliche Strategien. Ich fange mal mit den öffentlichen an. Das wären, wenn man zum Beispiel irgendwelche Aktienanteile von einem Agrarunternehmen an der Börse erwirbt, dann ist das eine öffentliche Investition. Ja, die Börse ist öffentlich und in der Regel auch für alle Akteure frei zugänglich. Man könnte aber auch in Corporate Bonds von Agrarbetrieben investieren. Oder man investiert in sogenannte Real Estate Investment Trusts. Das sind also Vehikel, die unterschiedliche Agrarland oder Agrarländer bündeln und man dann sozusagen ein Anteil an diesem aggregierten Agrarland erwirbt. Und damit sozusagen wird Agrarland, das sonst eigentlich eher nur für vermögende Personen zugänglich ist, tatsächlich auch für sogenannte Retail-Investors greifbar. Das ist also eine Innovation, die wir vor allem in den USA erlebt haben. Das sind öffentliche Strategien. Und dann gibt es private Strategien, wo man also über Private Equity zum Beispiel sich eine Mehrheitsbeteiligung in einem Agrarbetrieb erwirbt und natürlich, wenn man den Betrieb erwirbt, normalerweise auch das Betriebsvermögen inklusive des Landes dann erworben wird. Und wenn man eine Mehrheitsbeteiligung hat, kann man die Geschicke dieses Betriebes natürlich auch lenken und Private Equity ist nicht für OrtonormalverbraucherInnen zugänglich. Ne? Da gibt es Investitionsschwellen oft von 1 Million und man muss als sogenannter Sophisticated Investor gelten. Aber es gibt auch Hedgefonds, es gibt Venture Capital, die stärker in Agrar-Startups, also so Agrar-Technologie-Startups investieren. Es gibt den Wassermarkt für Wasserrechte, vor allem in Australien und zum Teil in den USA, wo sich also bestimmte Fonds eher auf Rechte an dem Wasser unter dem Land spezialisiert haben. Also ihr merkt schon, das wird relativ schnell ziemlich breit. Dann gibt es den normalen Handel mit Commodities. Martin, du forschst ja zu Rohstoffen und Rohstoffbörsen und so weiter. Also das ist eigentlich das ganze Universum und Land, dass man eigentlich nie ohne den Betrieb denken kann. Also kein Investor investiert nur in Land, sondern normalerweise wird in Land investiert und es gibt eine Bewirtschaftung dazu. Es mag vielleicht auch Investoren geben, die mal Land horten, aber normalerweise ein Großteil dieser Investition ist auf Bewirtschaftung ausgelegt. Vielleicht nochmal zum Schluss ein wichtiger Punkt. Wenn man jetzt bei Land bleibt, gibt es drei unterschiedliche Strategien. Sie können das Land erwerben samt Betrieb und dann auch bewirtschaften als Investor. Normalerweise gibt es da Zwischenglieder, also ein Originalinvestor, ein Pensionär zahlt vielleicht in den Rentenfonds ein. Der Rentenfonds gibt das Geld an den spezialisierten Asset Manager, eine Kapitalanlagegesellschaft weiter. Und die investiert dann irgendwo in Land, vielleicht noch mit einem lokalen Intermediär dazwischen. Mhm. Also das ist eine ganze Kette, aber im Prinzip bewirtschaftet man dann das Land. Es kann aber auch sein, dass man das Land einfach nur hält und dann an Landwirtinnen verpachtet und man vor allem von den Pachteinkünften dann lebt. Am Schluss ist schon auch das Ziel, das Asset wieder zu verkaufen, so zumindest am Anfang. In dieser Investmentgeschichte ab 2008 nach der Finanz- und Lebensmittelpreiskrise, das hat sich ein bisschen verändert. Aber wenn man das Land selbst bewirtschaftet, sind die Returns normalerweise höher, als wenn man nur vom Pachtzins lebt. Das vielleicht mal zu diesem Universum.
Ja, danke für den Überblick. Genau, es scheint sehr viele verschiedene Wege der Finanzialisierung von Landwirtschaft zu geben. Und du hast es auch gerade schon angesprochen, dass diese Finanzialisierung der Landwirtschaft vor allem nach 2008 nochmal sehr stark zugenommen hat. Mhm. Das Jahr 2008, wie du auch gerade schon gesagt hast, verbinden sehr viele mit der globalen Finanzkrise. Gleichzeitig gab es in dem Jahr aber auch eine Lebensmittelpreiskrise. Ja. Die vielleicht nicht alle direkt auf dem Schirm haben.
Ja.
Und beide haben dazu beigetragen, dass es eben eine stärkere Finanzialisierung gab. Kannst du uns einmal erklären, wie diese beiden Krisen dazu geführt haben?
Genau. Also da muss ich jetzt auch nochmal kurz ausholen. In meinem Buch habe ich ja ein historisches Kapitel, wo ich also deutlich mache, dass das Interesse von institutionellen Investoren, also großen Vermögensverwaltern, die regelbasiert Geld anlegen, Rentenkassen, Private Equity Fonds und so weiter. Das ist jetzt kein Phänomen nur der Post-2008-Phase. Wir hatten in England in den 70er Jahren und bis in die 80er Jahre hinein schon Experimente mit Institutional Ownership of Farmland. Das ging nicht so richtig durch die Decke. Wir hatten in den 70er Jahren schon Versuche von Investoren in Landwirtschaft vorzudringen, die interessanterweise Merrill Lynch waren da die ersten von republikanischen Politikern in den Midwest States damals behindert wurden, also oder verhindert wurden. Also das ging nicht richtig durch die Decke, auch in den USA. Und dann hatten wir in den USA in den 80er Jahren eine große Agrarkrise, also wo viele Landwirte, Landwirtinnen sich verschuldet haben, ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten und dann Kreditinstitute sozusagen auf diesen Betriebsflächen sitzen geblieben sind, wenn die Landwirtinnen bankrott angemeldet hatten, ja, und ihre Schulden nicht mehr bedienen konnten. Und aus der Not ist dann sozusagen eine Idee geboren, selbst mit diesem Agrarland eher mit diesem Pachtmodell auch sozusagen Erträge zu erwirtschaften. Also da gibt's so diese längere Geschichte. Was jetzt wichtig ist 2008, ist, dass da nochmal richtig Dynamik reinkommt. Also das eine ist die Finanzkrise, die hat, um es zu vereinfachen, erstmal das Vertrauen in sehr komplexe Investmentprodukte erschüttert, weil die Krise kam aus einem Bereich, also die Versicherheitlichung von Immobilien, wo im Prinzip keiner mehr durchgestiegen ist. Und Landwirtschaft erscheint erstmal als das komplette Gegenteil. Land, ne? Das ist relativ simpel. Man hat da irgendwie was, was man sieht, anfassen
kann. Es gibt einen Gegenwert.
Es gibt einen Gegenwert. Das verschwindet auch nicht einfach. Und diese Nahrungsmittelpreiskrise hat das dann nochmal gezeigt. Auf die Gründe, da kann Martin sicherlich auch nochmal was dazu sagen, gezeigt, dass halt Ernährung schon irgendwie ein Bottleneck ist, vor allem mit der wachsenden Weltbevölkerung. Und dann hat man da sich auf Mark Twain besonnen und gesagt, buy land, they don't make it anymore. Also auf der einen Seite steigender Demand nach Nahrungsmitteln, auf der anderen Seite Knappheit von Nahrungsmitteln, die Krise hat es gezeigt, aber eben auch der underlying factor, Land, der selbst nicht beliebig vermehrbar ist und begrenzt. Und das ist sozusagen für eine Narrativproduktion, Narrative sind ja unglaublich wichtig für Finanzmärkte, weil man im Prinzip auf eine ungewisse Zukunft wettet und es braucht dann Rationalisierungsstrategien, wie man Anlegern, AnlegerInnen vermittelt, dass es sich lohnt, in eine neue Sache zu investieren. Und dass diesen Zusammenhang, den ich da gerade beschrieben habe, der stand im Kern dieses Narrativs. Die Gründe, auf warum es jetzt eine Nahrungsmittelpreiskrise gab, da können wir auch nochmal drauf eingehen. Gibt so ein paar Faktoren. Finanzmarktspekulation spielte da sicher auch mit rein an den Warenterminbörsen. Aber es gab tatsächlich auch Ernteausfälle in bestimmten Kernregionen oder sinkende Bodenproduktivität. Es gab zum Teil Exportverbote in einigen wichtigen Staaten, die im Weizen- oder Reisanbau tätig waren. Klimawandel, also da gab es so ein ganzes Bündel an Faktoren, was da mit dazu geführt hat, dass wir diese Nahrungsmittelpreiskrise 2008 hatten. Und das Motto von Finanzinvestoren ist natürlich never waste a good crisis. Ja.
Und wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation anschauen, ist diese Finanzialisierung immer noch so stark oder nimmt die vielleicht sogar gerade nochmal weiter zu? Weil wir sehen ja jetzt beispielsweise, dass der Goldpreis extrem am Steigen ist, was ja auch irgendwie so ein Indikator ist für Unsicherheit oder die Möglichkeit, dass es irgendwie zu einem Crash oder so kommen könnte.
No.
Läuft die Finanzialisierung quasi parallel ähnlich wie der Goldpreis, dass Leute dann irgendwie Sicherheit suchen oder einfachere Investments?
Ja, also ein Punkt, der dann immer in den Broschüren und so weiter gemacht wird, da gibt es dann Grafiken, um zu zeigen, dass der Preis von Agrarland, der geht oft entlang mit dem von Gold. Und das ist jetzt nicht überraschend, weil die sozusagen in eine ähnliche Richtung gehen. Ne? Das sind beide so tangible, also so ein greifbare, harte Wertgegenstände. Und dann hat man aber eine Entkopplung von diesen Werten mit dem Verlauf von anderen Indizes, ne? Im Bereich von Aktien beispielsweise oder Anleihen. Und das ist dann immer so ein Argument, um zu sagen, das ist eine sichere Bank, lasst uns da mal drauf wetten. Im Moment gibt es so ungefähr 600 unabhängige Asset Manager, die sich irgendwie in Bezug auf dieses Spektrum, was ich gerade skizziert habe, spezialisiert haben. Ungefähr 450 davon fokussieren auf Agrarland, Private Equity, was oft dann mit Agrarland zusammengeht, weil man sich Mehrheitsanteile an Agrarbetrieben, die Land bewirtschaften, sichert, oder Venture Capital. Und das ist schon ein wichtiger Hinweis, dass sich da auch was getan hat, weil Venture Capital im Gegensatz zu Private Equity fokussiert ja auf reife Unternehmen. Venture Capital eigentlich eher Startups fokussiert. Das heißt, da ist eine neue Orientierung reingekommen. Die gleiche Quelle von 24 spricht auch von 950 Investmentfonds, die sich auf ungefähr 150 Milliarden Dollar in diese Assets-Klasse investiert haben. Ein Beispiel, als meine Forschung aufhörte in dem Buch, da hatte ich die letzten Daten von 2018, da standen wir bei 80 Milliarden. Dollar. Also die ist deutlich gewachsen und das heißt, also die Asset-Klasse hat sich weiterentwickelt, aber sie hat sich auch ausdifferenziert. Also diese Geschichten mit Venture Capital deuten ja schon darauf hin. Insgesamt erleben wir einen Trend der Richtung vertikaler Integration bei Betrieben oder Investoren, die schon in Agrarland investiert haben. Also ich habe selbst zwei Betriebe mir angeguckt, eine in Neuseeland, eigentlich Milchfonds erstmal in Agrarbetriebe investiert und später dann eben in weiterverarbeitende Betriebe, um unterschiedliche Glieder in der Wertschöpfungskette zu kontrollieren. Also so viel mal zu der Ausdifferenzierung, Primärproduktion, komplette Wertschöpfungskette und dann so ein Technologiebereich und zur Primärproduktion gehören auch die Wasserrechte und Conservation und so weiter mit dazu.
Mhm. Ja, super. Danke dir für diese sehr ausführlichen Schilderungen. Ich glaube, du schaffst es sehr gut, die Komplexität und auch die Bandbreite darzustellen der Instrumente und der Investitionsmöglichkeiten, die da bestehen. Du hast jetzt schon Beispiele aus verschiedenen Regionen der Welt gegeben. Ist die Zunahme der Finanzialisierung der Landwirtschaft ein globales Phänomen? Oder gibt es Regionen, auf die sie sich besonders konzentriert? Und gibt es gegebenenfalls auch regionale Unterschiede in der Form der Finanzialisierung?
Das ist eine super schwierige Frage, weil wir da uns erst zu bestimmten, wie soll ich sagen, so ein paar Sachen klarstellen müssen, bevor wir die Frage gut beantworten können. Und zwar, ich habe mich ja in meiner Forschung wirklich auf originär finanzmarktbasierte Akteure fokussiert. Also Akteure, die oft vorher überhaupt kein Stake in Landwirtschaft hatten, die quasi Quereinsteiger sind und sich entschieden haben, getrieben von den Logiken, die halt in ihrem professionellen Feld vorherrschen, in Landwirtschaft zu investieren. Und das ist anders zu bewerten als ein bestehender Agrarbetrieb, Del Monte, großer Agrarbetrieb beispielsweise, der sich entscheidet, neben seiner Ananasfarm, die es in Kenia gibt, irgendwie noch eine größere Fläche irgendwo anders in Kenia dazu zu pachten. Auch Del Monte selbst hat natürlich Anteilseigner und diese Expansion von Del Monte selbst mag vermutlich auch von Finanzmarktmotiven mit angetrieben werden. Aber für diese Fälle, von die man als Strategic Agrobusiness Investment bezeichnet, habe ich mich tatsächlich weniger interessiert. Und dann haben wir sozusagen die große Aufmerksamkeit, die dieses Thema 2008 bekommen hat. Landgrabbing war dann ein großes Thema. Dann wurde auch relativ schnell diese Landmatrix aufgelegt, also eine globale Datenbank für Landgrabbing. Und was da auffällt in dieser Diskussion zu Landgrabbing bis heute in den Artikeln, das macht mich auch so ein bisschen ärgerlich, dass sozusagen die globale Perspektive da nicht vollkommen eingelöst wird. Es wird so ein bisschen suggeriert, dass Landgrabbing sich nur auf Länder des globalen Südens fokussiert und vielleicht noch irgendwie Ex-Sowjetunion, Ostblock. Und dann guckt man sich aber mal die Zahlen an und spezifiziert das nochmal deutlicher, wo wirklich institutionelle Investments hingehen. Also finanzmarktgetriebene Investments, die über große Vermögensverwalter stattfinden. Die können ja rein rechtlich gesehen schon in bestimmte Weltregionen gar nicht vorstoßen. Sobald die ein bestimmtes Risikorating haben, sind sie für einen amerikanischen Pensionsfonds oder einen schwedischen Pensionsfonds und so weiter tabu. Also kein amerikanischer Pensionsfonds wird in die Demokratische Republik Kongo in irgend so ein zwielichtiges oder in Südsudan in so ein zwielichtiges Agrargeschäft investieren. Ja, das ist da nicht aus meiner Sicht differenziert genug behandelt worden, weil wenn man sozusagen diese Markierung einzieht oder diese Differenzierung einzieht, dann fällt eben auf, dass diese institutional grade investments vor allem nach Nordamerika, Kanada und USA Australien, Neuseeland, Teile von Südamerika, Teile von Osteuropa gegangen sind. Mhm. Und ab und zu taucht da auch mal Afrika auf. Ne? Also ich habe in meinem Buch ja schon 4 Beispiele aus Tansania. In Sambia gibt's auch ein bisschen was. In Südafrika gibt's Sachen. Aber das ist viele dieser Investments, die dann auch negative Schlagzeilen produziert haben. Das sind sehr undurchsichtige Finanzierungsstrukturen, ja, die man in dieser Institutional World sich aus meiner Sicht zum Teil gar nicht leisten könnte. Das funktioniert dann manchmal nach dem Motto, irgendein findiger Typ, der irgendjemand kennt, der ihm Zugang zu Land verschafft, schafft es, irgendwelche Leute in Übersee davon zu überzeugen, ihm Geld zu geben. Da können auch schon mal Family Offices oder so dabei sein, also irgendwelche Vermögensverwalter, die für reiche Privatpersonen dann Geld ausgeben und die andere Risikohorizonte und so haben als so Pensionskassen. Aber es gibt sehr wenige Fälle, wo Pensionskassen aus meiner Sicht in so super Bottom-up-Cases involviert waren, wo ganz viel undurchsichtig ist. Das heißt nicht, dass institutionelle Investoren gerade in Südamerika nicht auch in Cases involviert waren, wo es große Konflikte gab. Aber im Umkehrschluss muss man eben anerkennen, dass ganz viel dieses Geld nach Australien, nach Neuseeland, nach Nordamerika fließt, wo diese Konflikte tatsächlich anders gelagert sind.
Wie sehen die da aus, die Konflikte?
Also ich auch, sobald man in so Bereiche kommt, wo koloniale Logiken der Bewirtschaftung von Land und dazu gehört auch Gewalt bis heute eine Verbreitung haben, gibt es Konflikte, die sozusagen dann auch gewaltförmig verlaufen. Oder es gibt dann vielleicht einen Rechtskontext, wo derjenige, der die besseren Netzwerke oder so hat, sich da Zugang zu irgendwelchen Ressourcen und so weiter verschaffen kann. Und das ist in Lateinamerika, Martin, da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, tatsächlich öfters der Fall. In Afrika gibt es zwar auch Konflikte, aber aus meiner Sicht ist dieses Erbe der Plantagen Landwirtschaft und auch die Gewaltförmigkeit der Plantagenlandwirtschaft von den postkolonialen afrikanischen Regierungen sozusagen anders, gab einen anderen Umgang als in Lateinamerika. Das heißt, diese Konflikte, die da mit Kleinbauern zum Teil entstehen, die können schon auch mal gewaltförmig werden, aber nicht so wie in Honduras oder zum Teil irgendwo in Nordostbrasilien oder so, wo es ja wirklich auch ja manchmal so irgendwelche Schlägertrupps gibt, paramilitärisch bewaffnet und so weiter, die dann irgendwie Kleinbauern dort das Leben schwer machen. Und in den Kontexten jetzt wie Nordamerika, Neuseeland, Australien, da gibt's natürlich ein koloniales Erbe, aber ich würde sagen, das sind so konsolidierte Settings. Ja, also wenn da jetzt ein institutioneller Investor 5 Milchfarmen in der Südhalbinsel von Neuseeland aufkauft, da gibt's dann in der Community Leute, die finden das ganz gut. Und dann gibt's Leute, die sich Sorgen machen, dass sich das irgendwie auf die Landpreise auswirkt. Aber dieser Investor, der wird gegenüber dieser Community nicht irgendwie, auch nicht über Mittelsmänner oder so, gewaltförmig auftreten. Und es gibt natürlich auch ein Rechtssystem, das dann vielleicht tatsächlich manchmal auch effektiver noch zu bedienen ist, wenn man sich gegen solche Sachen wehren möchte. Also das, obwohl es siedlerkoloniale Kontexte sind, würde ich die nochmal ein bisschen anders als Lateinamerika bewerten. Ne? Und in Neuseeland war es sogar so, dass in meiner Forschung so zum Teil rauskam, dass man manchmal in institutionelle Investoren aus Übersee, die einen langfristigen Investmenthorizont haben und die auch nach bestimmten Environment Social- und Governance-Criteria agieren müssen, dass man denen zum Teil eine bessere Nachhaltigkeitsbilanz zutraut als lokalen Landwirten. Also ich hoffe, ich konnte die Unterschiede nochmal so ein bisschen klar machen. Das heißt nicht, ne, also gerade in Kanada mit First Nations und auch in Teilen der USA, da gibt schon auch Widerstand, ne, aber halt eine andere Konflikthaftigkeit und Konfliktförmigkeit an, als jetzt in anderen Teilen der Welt.
Ja, super. Danke dir. Sehr spannende Ausführung. Ich würde sagen, wir haben viel Input gehabt, viele interessante Fakten. Ich hole mal zur Auflockerung eine Runde kurze für uns.
War gut.
Nach dem Motto, schnell getrunken, schnell geantwortet, stellen wir dir jetzt ein paar Fragen und du hast einen Joker, darfst also einen der kurzen überspringen, wenn du möchtest. Bist du bereit, Stefan?
Ja.
Okay, dann fange ich an. Was ist deine Lieblingswirtschaft, Lieblingskneipe oder Lieblingscafé?
Plektrum in Bayreuth.
Und was ist dir wichtig, damit du dich dort wohlfühlst? Oder warum ist es deine Lieblingsbar?
Weil sobald man reingeht, denkt man, wäre nicht mehr in Bayreuth. Das ist so ein bisschen so ein Time Warp.
Okay. Die nächste Frage passt thematisch gut, glaube ich, oder schließt direkt daran an. Warum sollten wir denn unbedingt mal nach Bayreuth fahren?
Die New York Times hat Bayreuth jetzt unter ihre 52 Orte, die man 2026 besuchen sollte, gewählt. Die einzige deutsche Stadt wegen 150 Jahre Wagner. Aber Bayreuth ist viel, viel mehr als Wagner. Wir haben hier das Ivar-Lewer-Haus, die größte Einrichtung für moderne afrikanische Kunst in ganz Europa. Wir haben hier zwischen Fichtelgebirge und Fränkischer Schweiz eine super Lage. Also wenn man irgendwie freizeitorientiert ist, gibt es hier viel zu sehen. Und es gibt sehr, sehr gutes Bier, auch alkoholfreies, in und um Bayreuth.
Sehr gut, das hat auf jeden Fall eine super Werbung. Ich habe jetzt schon Lust bekommen, da mal hinzufahren.
Was sollte sich die VWL von der Wirtschaftsgeografie abschauen?
Gelebten Pluralismus. Dazu gehört auch strukturalistisch-relationales Denken und Methodenpluralismus. Umwelt und Natur von Anfang an fundamental in die Theorieentwicklung mit einzubeziehen und nicht irgendwann mal in einem weiterführenden Kurs Umweltökonomik und dann geht es um Externalitäten und so weiter. Und insgesamt, bei uns ist es nämlich überhaupt kein animierendes Grundproblem in die gleiche Richtung, sich vom Knappheitspostulat lösen. Also für mich sind Ungleichheit, Komplexität und Unsicherheit viel, viel animierendere Grundprobleme in der Wirtschaft als Knappheit, zumal ja Knappheit als Postulat überhaupt nicht konsequent durchgezogen wird in den Mainstream-Wirtschaftswissenschaften, nämlich dann, wenn es um Grenzen des Wachstums und so weiter geht, da gibt es plötzlich keine Knappheit mehr. Und dann warten wir alle auf Christian Lindners E-Flugzeug, das uns alle rettet, sozusagen. Also technologischer Fortschritt, der Deus Ex Machina irgendwie fällt und uns dann die ganzen Umweltprobleme vom Hals schafft. Das sind nur so ein paar Sachen, genau.
Ja, super. Danke dir. Ich glaube, ich würde alles mitnehmen und auch alles so unterschreiben. Sehr gute Punkte. Da du dich in deiner Forschung ja viel mit Landwirtschaft beschäftigst, was ist dein Lieblingsgemüse?
Wow, das ist schwierig. Mein Lieblingsgemüse. Ich weiß nicht, ob man Ingwer noch zu Gemüse zählt, aber Ingwer ist sehr mächtig. Ja, also ich liebe Ingwer in vielen Gerichten und Getränken. Deswegen glaube ich, machen wir einfach mal Ingwer zum Gemüse.
Cool.
Ist eine Wurzel, eine Knolle. Ich sage einfach mal Gemüse.
Ja, würde ich auch sagen, sehr gut. Ja. Auf welche heterodoxen ökonomischen Theorien beziehst du dich vor allem in deiner Arbeit?
Ja, also es sind so unterschiedliche. Ich würde ja schon sagen, dass man von Marx einiges mitnehmen kann. Aber ich glaube, ich so ein bisschen anders gewendet, als das jetzt die Leute vermuten. Irgendwie so Marxisten wird ja irgendwie oft so Abstraktheit, Armchair Scholarship, also irgendwie am Schreibtisch nur über die Welt nachdenken und sonst was vorgeworfen. Und da ist sicherlich auch was dran. Aber die große Leistung von Marx aus meiner Sicht ist diese Abkehr vom Idealismus seiner Zeit. Er ruft uns quasi an, in Betriebe reinzuschauen, in den Produktionsprozess reinzuschauen, in das Dienstleistungs- oder Plattformunternehmen reinzuschauen. Also sozusagen diese Lehre, wenn man sich mit Arbeit und wenn man sich sozusagen mit der Materialität des Produktionsprozesses beschäftigt, dass das dann eigentlich auch so eine ethnografische Aufforderung bedeuten kann, in Dinge reinzuschauen, das vergisst man, glaube ich, oft. Und das finde ich eine super Einsicht, die ich sozusagen aus marxistischen Arbeiten mitgenommen habe. In dem Finanzialisierungsbereich gibt's ganz viele tolle heterodoxe Arbeiten, gerade auch zur Finanzialisierung von Unternehmen. Vielleicht kennt ihr Julie Fraud und Ertürk und andere, die da wichtige Arbeiten, also so eine Critical Accounting Scholars sind es, aber sind eigentlich Ökonomen, Betriebswirtschaftler, in die sozusagen Finanzialisierung auf der Betriebsebene weitergedacht haben, finde ich spannend. In jüngerer Zeit mache ich ja mehr zu Ungleichheit und auch zu sozialer Stratifizierung. Und da ist William Darity Jr. für mich super wichtig, der Begründer von Stratification Economics, also so einer heterodoxen Tradition, die auch stark empirisch arbeitet, die offen ist für unterschiedliche Formen der Erhebung, ob das jetzt Sekundärstatistiken, große Surveys, Oral Histories und so weiter sind und wo von einem ganz anderen Grundproblem, dass die Ökonomie animiert ausgegangen wird, also eigentlich zwei, nämlich Ungleichheit und Complexity. Ja, und dass also Ungleichheit kein, wie soll ich sagen, temporärer Nebeneffekt von normalen ökonomischen Prozessen ist, die dann irgendwann wieder verschwindet, sondern dass es ein bewusstes Anliegen auch von bestimmten mächtigen Akteuren gibt, diese Ungleichheiten beizubehalten oder vielleicht, das sehen wir jetzt auch an den Big Tech Konzernen und so weiter, vielleicht sogar noch auszubauen. Also William Darity Jr. Stratification Economics gibt's mittlerweile sogar auch bei dieser Family von der American Economics Association, dem Journal of Economic Literature, gibt's eine Special Issue dazu. Und als letzte Cecilia Riekapp, weil ich mich in jüngerer Zeit mehr auch für so Big Tech interessiere, die macht super viel zu Intellectual Property Rights und der Tech-Economy und auch sozusagen dem Rent-Seeking, also wie Renten in der Tech-Ökonomie erwirtschaftet werden. Und vielleicht so für diesen letzten Bereich, der ja euch auch interessiert, hattet ihr mir das angekündigt, dass ihr noch ein bisschen mehr zur Entwicklungszusammenarbeit machen wollt. Daniela Gabor, die macht zum sogenannten Wall Street Consensus, also so einer Post-Washington Consensus politökonomischen Ordnung, in der die Geschicke und die Dynamiken im Bereich der internationalen Zusammenarbeit sehr stark von Finanzmarktlogiken mit beeinflusst werden. Und sie bezeichnet das als Washington Consensus. Also das sind jetzt so ein paar heterodoxe Ökonomen. Die Liste ist viel länger, auch aus dem globalen Süden. Jayati Ghosh aus Indien hat super gute Arbeiten zu so Commodity Markets gemacht. Darf man auch nicht vergessen, dass man da so einen globalen Blick einnehmen muss. Ja, die Ökonomie besteht nicht nur aus MIT und University of Chicago und Mannheim oder so, sondern Genau, gibt es vielfältige Stimmen.
Cool, danke dir. Frage bestanden. Das Fachwissen zur heterodoxen Ökonomie ist auf jeden Fall vorhanden. Nee, Spaß. Danke dir für die guten Hinweise. Viele spannende Theorien und Aspekte waren dabei. Genau, wozu wolltest du schon lange mal forschen oder arbeiten, hast es aber bisher nicht geschafft?
Wozu wollte ich schon lange mal forschen, habe es aber bisher nicht geschafft? Ja, also so die ganze Geschichte mit Data Center interessiert mich in jüngerer Zeit mehr. Also vor allem in Bezug auf so unexpected spaces, ne? Also wenn sich jetzt jemand für Data Centers in den USA interessiert, das ist jetzt nichts Neues, aber in Bezug auf den afrikanischen Kontinent interessiert mich das. Bei Data Center geht es immer auch um Land, um relativ viel Land. Es geht um einen großen ökologischen Fußabdruck. Es geht dann natürlich auch um die Inhalte und die Daten, die da liegen und die Regulation. Das finde ich spannend. Etwas, was jetzt vollkommen weit weg davon zu sein scheint, aber weil ich mich eben auch für Arbeit interessiere, nehme ich das immer mit, wenn ich da dann vorbeifahre, sozusagen diese Idee oder poppt diese Idee bei mir immer auf, Mensch, da müsstest du mal was dazu machen. Was passiert auf diesen Autobahnrastplätzen, wo die ganzen Trucker Halt machen? Also dieses Milieu und Ökosystem, was passiert da? Wie ist es strukturiert? Kennen die Leute sich? Wie ist das Gefüge dort? Wie wird auch über Arbeit dort gesprochen? Sind die Leute miteinander solidarisch und tauchen Wissen über problematische Beschäftigungsverhältnisse miteinander aus und so? Also das ist sowas, was mir sozusagen in meinem Alltag immer wieder ins Auge springt und wo ich, denke ich, auch gern mal vielleicht ein studentisches Projekt oder so dazu machen würde.
Das klingt sehr spannend. Was ist dein Lieblingsbuch?
Mein Lieblingsbuch.
Reicht ein Titel.
Animal Farm finde ich schon sehr gut. Ist lange her, dass ich es gelesen habe, aber ich mag so ein bisschen so Dystopien und so. Jetzt braucht man ja keine Bücher mehr dafür. Jetzt
ich wollte es gerade sagen, ja.
Schalten. Aber ja, Animal Farm ist ein tolles Buch.
Okay, super. Überreichtum ist?
Also Reichtum kann erstmal vieles sein, ja. Aber Überreichtum ist für mich ganz klar markiert mit einer Vermögensanhäufung, die gesellschaftlich in unterschiedliche Richtungen negative Effekte nach sich zieht und die man angehen muss und an den der sich ja dem Agieren von Big Tech und zum Teil auch Big Finance im Moment gerade in den USA sieht man ja, dass man da im Prinzip vor 20 Jahren hätte sich regulatorisch in eine andere Richtung entwickeln müssen, um das, was im Hier und Jetzt passiert, zu verhindern. Also wir leben in einer Überreichtumskrise. Ja, so kann man sicherlich formulieren, zumal ja Überreichtum auch ökologische Effekte nach sich zieht. Und wir kennen ja die Oxfam-Studien, wo das auch nochmal ganz klar aufgedröselt wird, wie hoch der ökologische Fußabdruck des Top 1% der globalen Vermögenspyramide ist oder des Top 10%. Und dann sieht man eigentlich auch, dass man relativ viel in Richtung Reichtum re-regulieren machen könnte und das vielleicht gar nicht so eine große gesellschaftliche Gruppe betreffen würde. Global gesehen. Ne, das klar, bei den Top 50 sieht's dann anders aus. Und ich würde auch sagen, bei den Top 1% stehen zu bleiben, ist schwierig. Ich denke, wir müssten auch an Geschichten wie Erbschaftssteuer und so weiter rangehen. Richtung, um Immobilienmarktkrisen anders angehen zu können. Und das betrifft dann natürlich auch Leute, die nicht mehr in den Top 1% sich befinden. Dafür hassen mich jetzt die Leute, die zuhören.
Dann kommen wir zur letzten Frage. Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
Leider pessimistisch.
Ja. Okay, und damit gehe ich dann wieder an Felix, der die letzte Runde Getränke hier reinholt.
Genau, ich würde nochmal 3 alkoholfreie holen und damit die letzte Runde starten. Die Finanzialisierung von Land und Landwirtschaft hat natürlich auch Folgen, vor allem auch für die Menschen, die in und von der Landwirtschaft leben. Darüber möchten wir jetzt auch nochmal in der letzten Runde mit dir sprechen. Wie verändert sich denn die Landwirtschaft durch die Finanzialisierung? Hm. Du schreibst, dass landwirtschaftliche Räume durch die Finanzialisierung so umgestaltet werden, dass sie den Rendite- und Risikoanforderungen der Investoren vor allem auch entsprechen. Kannst du ein bisschen beschreiben, was das bedeutet?
Ja, also prinzipiell ist es so, dass viele landwirtschaftliche Räume ja sich sowieso schon in einem Strukturwandel befinden in unterschiedlichen Regionen der Welt. Also die Landwirtschaft in den 90ern im mittleren Westen der USA, das ist eine andere als in den 40ern. Die Landwirtschaft in Neuseeland in den 70er Jahren ist eine andere gewesen als in den 90er Jahren. In den 80er Jahren gab es in Neuseeland Strukturanpassungen. Seitdem sind die Agrarwirtinnen dort müssen ohne Subvention auskommen, sich auf dem freien Weltmarkt behaupten. Da hat also sowieso schon eine unglaubliche Professionalisierung und auch sozusagen Konsolidierung stattgefunden. Und das ist ja was wir eh schon in unterschiedlichen Weltregionen erleben. Darauf landet jetzt sozusagen dieses Raumschiff der Großinvestoren. Manchmal ist es gar nicht erkenntlich, dass die da gelandet sind, weil sich zum Beispiel der bewirtschaftende Mensch da gar nicht verändert auf dem Betrieb, sondern nur die Arrangements im Hintergrund. Und die Effekte können jetzt sehr, sehr unterschiedlich sein. Also es kann den Effekt haben, dass es in den Regionen, wo solche Großinvestoren, die ja auch gut gefüllte Kassen oft haben, dann niederlassen, dass es da erstmal zu einem Anstieg von Landpreisen kommt. Das ist aber auch schon ein Trend, der sozusagen so ein Stück weit unabhängig in vielen Weltregionen nachzuvollziehen ist. Ja, es gibt aber Weltregionen, wo das dann sozusagen wirklich nochmal signifikant nach oben geht, dadurch, dass da so ausländische Investoren reinkommen. Das andere neben den Price-Effekts sind Konsolidierungseffekte. Also dass Flächen, die institutionell bewirtschaftet werden, die werden zusammengelegt. Es gibt ein inhärentes Interesse für solche Investoren, Flächen zusammenzulegen, weil die müssen immer auf Effizienz und Economies of Scale gucken. Diese Transaktionen sind relativ komplex. Da müssen Bewerter rein und Anwälte und was weiß ich was. Und dann, warum soll ich in so eine Scholle von 50 Hektar irgendwo investieren, wenn ich irgendwie dreimal in 200 Hektar investieren kann und die liegen vielleicht so in der Nähe voneinander und dann kann ich die zu einem 600 Hektar Betrieb zusammenlegen.
Vielleicht direkt zusammenhängt damit, führt das dann auch dass die Bewirtschaftsform sich ändert, dass es zum Beispiel mehr in Richtung monokulturelle Produktion geht und vielleicht in Richtung von Produktion von Cash Crops, die vielleicht größere Rendite versprechen, also gerade auch mit dem Zusammenlegen oder größere Flächen zu bewirtschaften.
Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Also erstmal gibt's da aus meiner Sicht keine globale Datenbasis dafür, wie man sagen kann, da gibt's diese eine Studie, die das belegt hat, auch quantitativ, was dann die Effekte dafür sind. Aber es ist natürlich so, dass sobald ich mit dem Mechanismus der Skalierung arbeite, ich eigentlich sozusagen die agrarökologische Komplexität in meinem Betrieb reduzieren muss. Denn Skalierung hat ja gerade den Effekt, dass man sozusagen Arbeitskosten spart, dass sich Dinge automatisieren lassen und so weiter. und agrarökologische Komplexität mit Blühstreifen hier und da und Intercropping und was weiß ich was, kann da natürlich stören. Gleichzeitig darf man die Investoren auch nicht unterschätzen. Es gibt schon Investoren, die auch so eine ESG-Agenda haben und die versuchen irgendwie so agrarökologische Prinzipien in ihren Betrieb da zu integrieren und machen dann auch damit Werbung. Ne? Also das ist so ein bisschen auch abhängig von dem, was da angebaut wird. Soja ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also ich glaube kaum, dass wenn man in so einen Soja-Betrieb da irgendwo in Mato Grosso oder so investiert, dass sich Soja-Landwirtschaft irgendwie so richtig mit agrarökologischen Prinzipien vereinbaren lässt. Ne? Das kann bei anderen Kulturen durchaus anders sein. Es gibt Investoren, die in Dauerkulturen investieren. Hört sich jetzt auf den ersten Blick auch erstmal nicht so schlecht an, nur die Dauerkulturen im großen Maßstab, gerade bei Dauerkulturen, die viel Wasser verbrauchen, Mandeln, ja, ist dann vielleicht auch wieder das ein Problem. Das würde ich schon so sagen, dass notgedrungen durch diese Skalierungssucht da sozusagen dann auch Bewirtschaftungspraktiken notwendig werden, die nicht immer mit so sozusagen stärker agrarökologisch orientierten Landnutzungspraktiken konform sind. Und gerade aus so einer Klimawandelbekämpfungsperspektive wird ja oft das Argument gemacht, dass wir eigentlich zurück zu komplexeren Betrieben müssen, von sozusagen der, wie sie agrarökologisch sich organisieren. Ja. Ich kann nicht so eine komplett eindeutige Antwort dazu geben. Ne? Ich denke, man müsste da auch sich unterschiedliche Commodities, Weltregionen und so weiter nochmal anschauen, um dann zu so einem Summary zu kommen.
Dann würden wir vielleicht einfach mal, genau, weil es natürlich schwer ist, so allgemeine Antworten zu geben, zu einem Beispiel kommen. Und zwar hast du dir in einem Artikel von 2022 das Scheitern der Kommerzialisierung der Landwirtschaft in Nordghana angeschaut, bei der Landwirtinnen eben in marktorientierte Wertschöpfungsketten integriert werden sollten. Was ist denn dort passiert und was waren die Faktoren, die dort dann zum Scheitern auch geführt haben?
Also dieser Fall, mit dem ich mich schon in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe und dieser Artikel, den du jetzt zitierst, der ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von drei Personen, mir und zwei ghanaischen Forschern. Und beide haben diesen Betrieb und dieses Outgrower-Scheme, also Outgrower sind Vertragsbauern, Landwirtinnen, die mit einem Betrieb zusammenarbeiten, sich unabhängig von mir angeguckt und auch unabhängig voneinander. Und dann haben wir sozusagen diese drei unterschiedlichen Blicke auf die Geschichte dieser Organisation vereint in dem Paper. Und das war sehr, sehr gut, weil man natürlich aus einer bestimmten Perspektive auch noch bestimmte Probleme sieht. Ich habe die lokale Sprache zum Beispiel nur bruchweise gesprochen und die beiden anderen waren Native Speaker. Ne? Da kriegen sie natürlich viel mehr von den Landwirten heraus, als ich das schaffen konnte. Dieser Fall reiht sich nicht so in diese klassische Finanzierungsgeschichte ein, weil diese Investition bereits 2001 anfing und auch getätigt wurde maßgeblich von einem Unternehmen, das schon in Ghana war, das zwar von Ausländern gegründet wurde, jemand aus den Niederlanden, aber wo es seit den 70er Jahren eine Geschichte in Ghana gab und die haben auch ein normales Agrargeschäft da bis heute und dann eigentlich ist es eher als strategische Agrarinvestition zu werden und gleichzeitig haben die es geschafft, sozusagen Finanziers, Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen und so weiter mit an Bord zu holen, als sich dieses Outgrower-Scheme ausgebreitet hat. Denn die Idee war, 2000 Landwirte pflanzen auf kommunalem Land, also Land, das der Gemeinschaft gehört, auf je einem Acre, ein Acre ist so ein halber Hektar, 100 Mangobäume an und zwar nach organischen Prinzipien. Also mal eigentlich eine echt gute Idee. Mangos wachsen auch weiter nördlich in Burkina Faso organisch dazu, Dauerkulturen, kommunales Land, die Landwirte kommen in Gruppen zusammen, damit sollen auch Konflikte gemindert werden und so. Also und die beliefern dann das Unternehmen, das die Mangos weiterverarbeitet und mit seinen eigenen Mangos, die da auf 400 Acre, glaube ich, angepflanzt wurden, kombiniert. Erstmal eine ganz gute Idee, auch sozusagen von der Strategie her, glaube ich, zum Teil sehr gut erstmal angegangen. Also das Unternehmen hat wirklich so eine Erdung in der Region gehabt und die Leute, die für das Unternehmen gearbeitet haben, haben, glaube ich, auch relativ gute Verbindungen zu den lokalen Landwirten gehabt. Das Problem war, dass diese Mangobäume nie Früchte getragen haben und man die Anbaubedingungen in Burkina Faso eben doch nicht so einfach auf Ghana übertragen konnte, obwohl es da um ein paar hundert Kilometer geht. Und vor allem dadurch, dass es organische Mangos waren, man so wichtige Instrumente der chemischen Kontrolle nicht mehr zur Verfügung hatte, um vielleicht diese Produktion anders zu steuern. Und das Unternehmen dann zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten geriet und auch die Landwirte zunehmend an Lust verloren haben, sich diese Mangos zu pflegen, weil das ein massiver Arbeitsaufwand war, diese Mangos hochzuziehen. Also eigentlich sollen die Mangos im Jahr 4 nach Pflanzung Früchte tragen. Und da gab es tolle Kalkulationen, was sozusagen dann der Return für die Landwirtin sein wird. Und die Landwirte haben natürlich sich und ihre Familie mobilisiert. Das ist ja alles freie Arbeit im Prinzip, für 3 Jahre plus nach diesen Mangos zu schauen und halt auch andere Tätigkeiten dafür geopfert zum Teil. Ne? Also was man in die Mango investiert, bleibt dann vielleicht nicht mehr für die Erdnüsse oder anderen Food Crops, die man so hat, übrig. Und die Mangos sind auch in Konkurrenz mit Skibäumen getreten und Skibäume, die diese Nüsse produzieren, die man dann zu Butter verarbeiten kann, sind eine weibliche Frucht. Und die Mangosbäume sind eher von den männlichen Landwirten kontrolliert worden. Und überall dort, wo Skibäume, jetzt nicht in der Masse, aber es gab Fälle, gefällt wurden, wurde im Prinzip eine weibliche Frucht durch eine männlich kontrollierte Frucht ersetzt, was eine zusätzliche Konfliktdynamik dann induziert. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Fall, und das gibt es ja oft. Es gibt irgendwelche Kalkulationen und die werden dann an mögliche Investoren weitergegeben. Und das sieht alles toll aus und die Realität am Boden ist dann oft eine andere. Und der Fall zeigt eben auch, dass Landwirtschaft ganz und gar nicht einfach ist, sondern hochkomplex. Manche würden sogar sagen, es ist eine Art von Kunst, wo es also bestimmte Dinge gibt, die man nur schwer sozusagen kodifizieren kann, die auch nicht einfach weitergegeben werden können. Und ein anderer Fall in Tansania, also ein wirklich großes Investment, wo fast 100 Millionen, glaube ich, dann verbrannt wurden, das ich untersucht habe, ist ja im Laufe meiner Forschung dann 2017 bis 18 dann, glaube ich, auch bankrott gegangen. Auch da hatte man dann so eine hehre Kalkulation gemacht, den Investoren kommuniziert, was man da alles erwirtschaften kann. Und dann haben sich so bestimmte politische Variablen verändert. Und dann gab es noch irgendwie mehrfach Schädlingsbefall und Konflikte mit den Landwirten vor Ort. Und dann hat sich das alles nicht realisieren lassen. Leihen die Betriebe sich ja oft Geld noch. Ne? Also obwohl es, Stichwort Leverage, obwohl es ja Equity-Investoren gibt, die ihr eigenes Kapital reinpumpen, versucht man ja sozusagen das Risiko für sein eigenes Kapital so gering wie möglich zu halten. Mhm. Das heißt, man nimmt vielleicht von irgendwelchen Banken oder Entwicklungsorganisationen vergünstigte Darlehen auf, die man ja aber irgendwann zurückzahlen muss. Und wenn die Ernte ausbleibt und so weiter, dann wird es halt immer enger für die Betriebe. Und das ist in beiden Fällen im Prinzip passiert. Ja. Nur im einen Fall würde ich sagen, im Fall von Ghana, die soziale Dimension von diesem Investment, die war schon jetzt nicht fehlerfrei, aber da waren jetzt schon Leute am Werk, die in den Communities durchaus verankert waren und die in Ghana auch einen langen Footprint hatten. Ne, das ist bei den Investments, die ich in Tansania mir angeguckt habe, ein bisschen anders gewesen.
Du beschreibst das Ergebnis dieses Scheiterns als sogenannte Ruinen. Dabei meinst du jetzt nicht nur physische Ruinen, wie man die vielleicht kennt, sondern auch ökonomische, soziale und subjektive Ruinen.
Ja.
Kannst du kurz Beispiele dafür geben, wie jetzt danach dem Scheitern dieser Projekte diese Ruinen aussehen? Also vielleicht für jeden Fall ein kurzes Beispiel.
Ja. Ja, also die Ruinen, das Ruinenproblem haben wir oft. Ne? Also wir fokussieren uns oft auf diese Boom-Momente der Wirtschaft, wo irgendwas dynamisch ist und funkelt, vielleicht auch eine Konfliktdimension aufweist und aber es boomt erstmal, es wird investiert, es fließt Geld und so weiter. Weit weniger fokussieren sich WissenschaftlerInnen oft auf diese Frage, was passiert eigentlich, wenn Betriebe kollabieren und was passiert nach dem Kollaps? Und das ist schon auch eine Frage, die Anthropologinnen in ganz anderen Settings, ne, so Deindustrialisierungskontexte werden zum Beispiel, umgetrieben haben. Wir haben jetzt diesen Ruingedanken auf Agrarwirtschaft übertragen. Es gibt materielle Manifestationen dieser Ruin, nämlich dass da jetzt im Prinzip die komplette Agrarlandwirtschaft in einem Radius von 50 Kilometern in dieser Region in Nordghana sich verändert hat durch dieses Pflanzen der Bäume. Und das für viele Landwirtinnen psychologisch gesehen, die wir interviewt haben mit einer neuen Runde von Interviews, wirklich auch so ein Mahnmal der Schande in Anführungszeichen ein Stück weit war, weil die Bäume sie an ihre vergangenen Arbeitseinsätze erinnern und auch an die Stimmen aus den Communities, die meinten, macht das nicht. Ja, und diese Stimmen sollten wir recht behalten. Die Bäume verändern aber auch das lokale Agrarsystem. Also sobald ein Baum gepflanzt ist, ist es kein flexibles Agrarsystem mehr. Das ist im Prinzip ein Claim, den man über den Baum macht, also ein Eigentumsrecht, das man über den Baum signalisiert in einem eigentlich kommunal verwalteten Landrechtssystem. Und diese Ruine, die muss man längerfristig angucken. Das kann positiv in die Richtung sein, dass die Bäume doch irgendwann nochmal Früchte tragen und plötzlich geht's den Leuten besser und die Leute sagen, die Mangobäume haben uns doch was gebracht. Das kann aber auch dahingehend gehen, dass diese Mangobäume im Prinzip über die das Land privatisiert wird und dann auch permanente Eigentumsrechte oder quasi permanente Eigentumsrechte für die Pflanzer entstehen und das auch zu Konflikten in den Communities führt. Ne? Dann gibt's natürlich so Ruinen in den Familien. Ich meine, da haben Kinder und Frauen zum Teil über Jahre mit ihren Männern gearbeitet. Das ist auch so eine Geschichte, die man vielleicht, wenn man jetzt da so rein ökonomistisch rangeht, nicht sieht, diese Innerhaushaltskonflikte, die da entstehen können. Ja, also das wären so Ruinen, die man sich anschauen könnte. Verschuldung ist auch so eine Ruine, da die Kredite aber von dem Unternehmen kamen, beziehungsweise das Unternehmen, die an die Landwirte vermittelt hat, glaube ich, dass auch die Schulden der Landwirte wahrscheinlich einfach abgeschrieben wurden. Und die jetzt da nicht noch mit den Schulden zu kämpfen haben. Aber Verschuldung kann natürlich eine Ruine sein von einer Investition, ne, wo dann auch die Landwirtinnenseite ein bestimmtes Risiko zu tragen hatte. Und man bleibt dann auf diesen Schulden hocken. Das sind so unterschiedliche Formen von Ruinen, mit denen man sich da auch im Agrarbereich beschäftigen kann.
Ja, super. Vielen Dank dir für deine Erklärung, Stefan. So langsam kommt die Sperrstunde hier in der Wirtschaft und wir machen uns dran zu schließen. Bevor ich aber zumache, möchte ich dich noch fragen, hier bei uns kommen immer wieder Leute vorbei, die hier Plakate und Flyer auslegen in unserer Wirtschaft. Möchtest auch du einen Tipp für eine Veranstaltung oder ein Buch für unsere Besucherin hinterlassen?
Wow, ich kann nur abstrakt sprechen. Also ich glaube, irgendein Flyer, der Hoffnung macht, wäre super. Der also irgendwas
Positives. Den können wir alle gut gebrauchen.
Ermittelt. Und das kann auf unterschiedlichen Maßstabsebenen sein. Das kann irgendeine kleine Sache sein, die Hoffnung macht, über die man vielleicht zu wenig nachdenkt. Aber es kann ja vielleicht auch was richtig Großes sein, wo irgendwas gelungen ist, was man als Gegenwind zu dem jetzigen dominanten Sturm verstehen könnte. Also irgendwas, was Hoffnung macht. Kein Obama-Hope, bitte. Denn das Hope von Obama hat uns vielleicht gerade was die Regulierung von Big Tech und so betrifft, mit in die Nichtregulierung, mit in die jetzige Situation gebracht. Sein Hope hatte natürlich schon auch ganz gute Dimensionen. Also ich würde das jetzt nicht alles kleinreden, aber wir brauchen so ein neues Hope, das aus neuen Energiequellen sich speist.
Sehr, sehr schön. So einen Schleier hatten wir noch nicht liegen. Wir freuen uns aber sehr, ihn hier auszulegen. Ja, damit bleibt uns noch Danke zu sagen. Danke an unsere Hörerinnen fürs Einschalten. Einen besonderen Dank natürlich an unsere Leute an unserem Stammtisch, die uns monatlich über Patreon unterstützen und so unsere Wirtschaft am Laufen halten. Und vor allem vielen, vielen Dank dir, Stefan, für dieses tolle und spannende Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast und uns in der Wirtschaft besucht hast. Ja, vielen Dank und alles Gute dir.
Vielen Dank an euch und alles Gute für die Serie.